Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wasserkünste, der Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua. Heute habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich mit unserem heutigen Ziel hervorragend auskennt. Es ist eine der beeindruckendsten Parklandschaften Europas, der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel. Eine imposante Mischung aus barocker Gartenkunst, romantischer Landschaftsgestaltung und spektakulären Wasserfällen. Meine Gesprächspartnerin ist eine Park-, Natur- und Kulturführerin. Auf ihrer Webseite Grünstiefel teilt sie persönliche Outdoor-Erlebnisse und leitet spannende Park- und Naturführungen in Nordhessen. Nebenbei bietet sie auch Genusswanderungen an, bei denen regionale Spezialitäten verkostet werden. Doch heute geht es nicht um ihre Funktion als Autorin für Heimatgeschichte, Natur und nordhessischen Genuss. Heute geht es um den Bergpark Wilhelmshöhe. Denn den kennt sie in- und auswendig. Mit ihr betreten wir heute in dieser Episode von Wasserkünste versteckte Pfade, erleben beeindruckende Sichtachsen, bestaunen historische Bauwerke, die wir bei einem Besuch vom Bergpark Wilhelmshöhe auf keinen Fall verpassen sollten. Ich freue mich auf ein spannendes und ein inspirierendes Gespräch über den Bergpark Wilhelmshöhe mit Julia Friedrich von Grünstiefel.
Entsprechend möchte man natürlich ja seine Macht demonstrieren und baut etwas größer. Und er hat ein Mammutprojekt vorgehabt, im äußersten Westen eben dieses Oktogon zu errichten mit Wasserwerken und einer Kaskadenanlage, die ursprünglich bis zum Schloss reichen sollte. Hier in Kassel heißt es gerne mal, dass Gianviero in einer Nacht- und Nebelaktion Kassel verlassen hat, weil das Bauwerk zusammengestürzt ist. Also, was ganz wichtig natürlich vorab noch zu erwähnen ist, die Wasserkünste funktionieren immer noch wie vor über 300 Jahren.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Julia Friedrich, wie geht's Ihnen?
Mir geht es sehr gut. Ich freue mich, ja, dabei sein zu dürfen.
Ich finde es unglaublich schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Sie haben ja eine E-Mail von mir bekommen, so nach dem Motto, was will der denn? Und dann will der auch noch was über den Bergpark, aber da kommen wir gleich drauf. Ich fand es super spannend, was Sie generell machen. Und deshalb für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie ja noch nicht kennen, wer ist Julia Friedrich? Was macht Grünstiefel?
Ja, ich mache mittlerweile geführte Wanderungen und Führungen, vor allem Parkführungen hier in Kassel. Und ja, mein Steckenpferd ist der Bergpark Wilhelmshöhe. Das kommt daher, dass ich während meines Studiums ein Baupraktikum im Bergpark gemacht habe und dann ja über Kontakte später dann zu den Führungen gekommen bin und das bis heute weitergemacht habe.
Was macht man denn was macht Frau denn bei einem Baupraktikum im Bergpark?
Hecke schneiden, Rasen mähen durfte ich nicht, außer mit dem Freischneider, Bäume pflanzen, Wegebau, also wirklich alle Arbeiten, die eben so im Bergpark anfallen, in der Pflege und Unterhaltung.
So, und jetzt sind wir neugierig, was haben Sie studiert?
Landschaftsarchitektur.
Ah, auch eine Grüne.
Genau.
Wunderbar. Ja, das ist irgendwie, ist es dann doch zu merken. Und es ist ein wunderbarer Beruf, den wir uns da ausgesucht haben. Dann liegt die Nähe zum Bergpark ja nicht nur räumlich, sondern tatsächlich auch thematisch und beruflich nahe. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie machen Führungen durch Parks. Ist das noch ein anderer oder sind es noch andere Parks außer der Wilhelmshöhe?
Also die Karlsaue ist ja auch eine große Parkanlage noch hier in Kassel. Durch die führe ich. Dazu gehört auch die Insel Siebenbergen und der Rosenhang, der direkt an die Innenstadt angrenzt.
Wie sind Sie dazu gekommen, Führungen anzubieten, Führungen zu machen? Sie machen ja noch ein bisschen mehr, Genussführung und ähnliche Geschichten.
Genau, also durch die Führungen bin ich tatsächlich dazu gekommen, dass ich nach dem Studium auf Jobsuche war. Also ja, als Landschaftsarchitekt bekommt man halt eben nicht immer gleich einen Job. Und einer der Kollegen in der Kolonne, in der ich gearbeitet habe, war im Besucherservice beim Land Hessen, hier eben in der Verwaltung. Und er meinte, ich sollte doch mal mit Führungen anfangen, bevor ich überhaupt kein Geld verdiene. Und dann, da war ich anfangs etwas skeptisch, also weil Führungen ja schon irgendwie Geschichte beinhalten und das war jetzt nicht unbedingt das Lieblingsfach in der Schule. Und die schlimmste Aufgabe, die man mir geben konnte, war ein Referat zu halten im Studium. Und Führungen sind nun mal eine Kombination aus beidem. Aber ich habe sehr schnell Feuer gefangen und halt festgestellt, dass es eben ja nicht klassische Geschichte ist, wo es irgendwie häufig um Kriege geht, sondern eben ja die Geschichte der Gartenkunst ist, mit der ich mich auch dann im Studium ja schon beschäftigt hatte. Und dass es auch eben nicht so kurzfristig ist wie ein Referat, wo man dann irgendwie neben Klausuren und Hausarbeiten auch noch ein Referat halten muss, sondern dass sich eben ja durch jede Führung sich das Wissen festigt und irgendwann ein bisschen langweilig wird und dann habe ich noch mehr gelesen, habe die Bibliothek abgeklappert, teilweise auch historische Texte gelesen, um einfach noch mehr Wissen über den Park zu bekommen. Genau, und so bin ich irgendwie dann da hängen geblieben und lustigerweise hatte ich auch zeitweise als Landschaftsarchitektin dann mit dem Bergpark zu tun und war dort auch planerisch tätig.
Haben Sie dann spezielle Kurse nochmal gemacht, dass Sie diese Führung anbieten können oder dürfen oder kann jeder dorthin und eine Führung machen?
Mittlerweile ist es etwas schwieriger. Da sind schon auch Vorkenntnisse oder Schulungen eben gewünscht. In meinem Fall war es eben, dass ich mich auf die Führungen im Bergpark beworben hatte und da eben mein Wissenshintergrund dieses Landschaftsarchitekturstudium war und eben auch das Baupraktikum. Dadurch hatte ich eben auch schon ganz viel geschichtliches Wissen über den Park bekommen. Und wir Gästeführer haben später, also die einfach auch schon mehrere Jahre im Beruf sind, haben später nochmal eine DIN-EN-Zertifizierung nachgeholt, um einfach ja so einen Standard zu haben.
Wer sind so Ihre Besucher oder Ihre Gästinnen und Gäste, die mit durchlaufen durch den Bergpark?
Das ist ganz verschieden, von privaten Gruppen, Familien, Feiern über Firmen, die ein Rahmenprogramm suchen, bis hin eben auch zu öffentlichen Touren, wo die Touristen mit dran teilnehmen.
Ich habe zwei Bücher vor mir liegen, Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe und Park Wilhelmshöhe und da nochmal die Wasserkünste. Jetzt sind wir schon in dem Thema drin, wir haben ihn schon ein paar Mal genannt. Nehmen Sie uns doch mal mit zum Bergpark Wilhelmshöhe oder in den Bergpark Wilhelmshöhe. Also wir starten jetzt eine kleine Exkursion mit Ihnen. Vielleicht erstmal in die Geschichte des Bergparks. Was meinen Sie? Wo wollen wir loslegen?
Sehr gerne. Wir können auch quasi einen gedanklichen Spaziergang durch den Park machen, weil ja das Thema Wasser spielt ja eben in dem Podcast eine ganz besondere Rolle, neben der Gartenkunst. Und die Wasserkünste sind ein ganz wesentlicher Bestandteil des Bergpark Wilhelmshöhe und ein ganz wesentlicher Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes, was diesen Titel trägt, der Bergpark seit 2013. Und von allem bekrönt ist das Ganze vom Herkules, der auf einem Oktogon, auf einem achteckigen Bauwerk thront. Und ja, Sie hatten es eben schon erwähnt, der Neptun, der begleitet. Es ist bei mir tatsächlich eher der Herkules, der immer präsent ist. Und er wird dann auch gerne mal nett erwähnt oder nett gebeten, dass er seinem Vater Zeus doch sagen soll, dass er den Regen, der von Westen gerne mal kommt, abhalten soll.
Hört er zu?
Ja, er ist tatsächlich bisher gnädig gestimmt. Also scheinbar ist es bei mir eher die griechische oder römische Mythologie als der Petrus. Der hört nicht so sehr auf mich.
Okay, ja, vielleicht ist er manchmal auch ein bisschen unnachsichtig oder uneinsichtig. Ja, jetzt stehen wir unterm Herkules oder beim Herkules im Oktagon. Wir haben den Rucksack gesattelt. Wir werden wahrscheinlich oben am Herkules irgendwo parken, oder? Wie sind wir da hingekommen?
Genau, also man kann von der Stadt aus gesehen, hinter dem Herkules, westlich des Herkules, ist ein großer Parkplatz und ein also sowohl mit für öffentliche Busse als auch eben für Privat-PKWs. Und dort ist auch eine Bushaltestelle, sodass man mit dem ÖPNV hinauffahren kann. Dann ist unmittelbar daran angrenzt das Besucherzentrum, wo man schon erste Informationen über den Bergpark bekommt. Das ist ein sehr junges Gebäude, was dort gebaut wurde 2011 und liegt wie ein großer Findling dort an der Seite des Parks. Und was natürlich immer dazu gehört, ist ein Souvenirgeschäft und eben auch dann Ticketshop, um auf die Plattform raufzukommen.
Der Bergpark, der Herkules, das Oktagon, der Riesenfindling, das klingt alles nach riesengroß und nach hoch. Wie ist jemand auf die Idee gekommen und wer ist auf die Idee gekommen, einen Bergpark in Wilhelmshöhe zu machen? Und wieso heißt der Bergpark und wieso Wilhelmshöhe? So, jetzt sind es aber viele Fragen gewesen.
Bergpark, das unterschätzen tatsächlich sehr viele, auch wenn das Wort Berg schon darin enthalten ist. Aber mit Steigung rechnen manche nicht unbedingt. Es ist allein vom Schloss bis zum Herkules haben wir einen Höhenunterschied von 250 Metern, die es zu überwinden gilt, auch wenn man eben die Wasserkünste begleitet. Und ja, wer ist auf die Idee gekommen? Tatsächlich waren es schon im Mittelalter Augustinerinnen und Zisterzienser. Also dort ist ein Kloster auf Schlossniveau gebaut worden, was später von den Landgrafen genutzt und ausgebaut wurde. Im 16. Jahrhundert hat dann Landgraf Moritz ein erstes Schloss gebaut und unter ihm begann auch die Parkgestaltung, auch mit ersten Wasserwerken. Aus der Zeit ist allerdings nichts mehr erhalten. Der älteste erhaltene Teil hatten wir schon erwähnt, das Oktogon mit der Pyramide und dem Herkules und den barocken Wasserkünsten ist unter Landgraf Karl entstanden. Und das ist ein Zeitgenosse Ludwig des 14. Und da kann man sich dann schon auch vorstellen, entsprechend möchte man natürlich ja seine Macht demonstrieren und baut etwas größer.
Das ist beim Herkules definitiv gelungen. Was ist ein Landgraf für die Menschen unter uns, die das vielleicht sich nicht so ganz sicher sind, was sie mal gelernt haben in Geschichte?
Genau, ein Landgraf ist ein Fürstentitel, ein Adelstitel und ist im Heiligen Römischen Reich gleichgestellt eigentlich mit den Reichsfürsten, also die Lehen direkt vom König erhalten haben.
Habe ich schon eine Frage zwischen meine Fragen gestellt? Ich wollte ja gerne von Ihnen auch wissen, was Wilhelmshöhe oder woher der Name Wilhelmshöhe kommt. Gibt es da eine Herkunft?
Ja, tatsächlich. Also Landgraf Karl ist der erste wichtige Fürst. Landgraf Friedrich der Zweite ist der nächste wichtige Fürst für den Bergpark Wilhelmshöhe und der dritte wichtige, also die sind nicht jeweils in der Generation folgend, aber eben die Fürsten, die eben Besonderes geleistet haben für den Bergpark. Der dritte ist Landgraf Wilhelm IX und späterer Kurfürst Wilhelm I. Und er ist namensgebend gewesen für die Wilhelmshöhe.
Ah, das bedeutet, Landgraf Karl hat das Projekt, ich habe es in meinen Fragen an Sie ja geschrieben, was hat Karl geritten, so ein Projekt zu starten? Also er hat es mehr oder weniger unter anderem gestartet oder so richtig ausgebaut. Sie sagten ja schon, das war schon früher, gab es dort schon von den Zisterziensern Anlagen. Aber er hat das, wenn ich das verstanden habe, so richtig in Bewegung gesetzt, dieses Projekt, oder?
Genau, also er hat tatsächlich, von ihm ist noch der älteste erhaltene Teil. Und er hat ein Mammutprojekt vorgehabt, im äußersten Westen eben dieses Oktogon zu errichten mit Wasserwerken und einer Kaskadenanlage, die ursprünglich bis zum Schloss reichen sollte. Und diese Vision hatte er auf Münzen prägen lassen. Er hat Kupferstiche anfertigen lassen und Prospekte. In der Stadt gab es sogar ein Modellhaus, was das Ganze dargestellt hat, aber realisiert wurde nur ein Drittel davon. Und entsprechend ist dann Platz geblieben, um dann in wo sich die Mode eben verändert hat, vom Barock zum englischen Landschaftsgarten, dann zu Füßen der barocken Anlage einen englischen Landschaftsgarten anzulegen. Und das ist eben auch das Besondere im Bergpark, dass es nicht überplant ist, wie es oft eben in Parkanlagen ist, dass man noch Strukturen des Barock hat, aber eben überlagert vom englischen Landschaftsgarten, sondern dass die beiden Parts im Bergpark nebeneinander oder untereinander liegen.
Sie sagten ja, es wurde nur in etwa ein Drittel tatsächlich umgesetzt unter Landgraf Karl. War das Geldmangel oder war es einfach seine Lebenszeit, die dann zu Ende war?
Nee, es war Wassermangel.
Ah, eine Wasserkünste mit Wassermangel, das ist spannend, da müssen Sie mehr dazu erzählen.
Ja, das ist sehr aufwendig, erstmal dieses System überhaupt dort Wasser hinzubekommen. Also von der Stadt scheint der Herkules oder das Oktogon am höchsten Punkt des Berges zu stehen. Dahinter erstreckt sich noch der Habichtswald und aus dem Habichtswald wird Wasser gesammelt. Hauptsächlich Quellwasser, aber auch Oberflächenwasser, Regen- und Schmelzwasser, später auch Grubenwasser vom Braunkohlebergbau wird gesammelt und dann unter das oder Richtung Herkules, also Richtung Herkules-Monument geleitet. Und das Oktogon, das steht auf einem Brunnen und scheint als so die Idee eben auch Landgraf Karls gewesen, dass er auf am höchsten Punkt des Berges eine Quelle entspringen lässt und darüber hat er eben dieses achteckige Bauwerk errichtet.
In dem guten Wissen, dass da nicht wirklich eine Quelle ist, eine natürliche Quelle, sondern dass er das alles irgendwo sammelt mit den Vor- und Nachteilen, dass vielleicht auch manchmal gar nicht genug Wasser da ist, oder?
Er hatte tatsächlich überlegt, die Eder umzuleiten. Das wäre so, könnte es gar nicht genau in Luftlinie, aber ich glaube so 30, 40 Kilometer Luftlinie ist die Eder entfernt. Allerdings muss man sagen, dass die heutige Edertalsperre auf Schlossniveau ist und die Quelle etwa auf Herkulesniveau, also von den Höhenmetern. Und eine Quelle führt ja in der Regel nicht ganz gar so viel Wasser und es wären einfach Wahnsinnshebewerke nötig gewesen, um überhaupt das Wasser nach Kassel zu leiten. Und da ist die Idee relativ schnell aufgegeben worden. Und deswegen hat er sich damit abfinden müssen, dass die Wasserkünste eben nur angelassen werden, wenn er es wünscht und eben nicht Tag ein, Tag aus laufen können in den Sommermonaten.
Was meinen Sie, war das aber schon so ein bisschen Enttäuschung dann bei ihm, weil er hatte ja Vorbilder, als Sie gerade angekündigt oder gerade erzählt haben, die Eder umleiten, dann ist mir sofort Villa d'Este in Tivoli in den Kopf gekommen. Gut, da hat man den Fluss direkt vor der Haustür mehr oder weniger, macht so einen kleinen Abzweiger, großes Rohr rein und dann ist immer Wasser genügend da. Das waren nun keine 30 Kilometer Umleitung, die man da hätte graben müssen. Und er wollte mitspielen mit dem ganz Großen, also mit Ludwig dem 14. Und es hat jetzt nicht geklappt. Ist da was überliefert, wie er sich dazu verhalten hat? Also ich irgendwie gehört, es war zu ganz besonderen Anlässen, wurden dann nur die Wasserkünste in Gang gesetzt.
Genau, also es war eben reduziert. Es wurde nicht tagtäglich laufen lassen, sondern eben nur zu besonderen Anlässen oder eben wenn der Fürst es gewünscht hat. Und es ist leider nichts darüber überliefert oder mir zumindest noch nicht bekannt, wie er sich eben unmittelbar nach der Feststellung, dass das Wasser nicht reicht, verhalten hat. Was aber auf jeden Fall nochmal vielleicht zu erwähnen ist, um es nochmal zu verdeutlichen, dass es kein Geldmangel war. Er hat an der Orangerie unten in der Stadt noch ein Marmorbad errichten lassen. Es klingt erstmal auch nach Wasser, ist aber einfach nur, also ist keine Badeanstalt geworden, sondern man badet, wenn man so will, im Marmor. Also es sind mehrere Marmorreliefs und Skulpturen entstanden, die er dort hat extra anfertigen lassen. Und das wird sicher den ein oder anderen Taler auch gekostet haben. Und deswegen an Geld wird es nicht gemangelt haben.
Von wem hat er sich die Inspirationen geholt?
Sie haben schon erwähnt, Villa d'Este ist tatsächlich auch ein Ort gewesen. Landgraf Karl, üblicherweise haben ja Fürsten eine Grand Tour gemacht, also eine Italienreise in jungen Jahren in der Regel, um zu lernen, um Spaß zu haben, um Kunstankäufe zu machen und um sich inspirieren zu lassen. Und der ältere Bruder von Karl, der ist auf einer solchen Grand Tour verstorben, weshalb seine Mutter es nun Karl verboten hatte, diese Reise in jungen Jahren zu machen. Und erst als er die Regierung angetreten hat, ich glaube, es war so etwa, als er also um die 50 etwa war, da konnte er endlich eben diese Grand Tour machen. Und er ist inkognito gereist, um eben nicht in den verschiedenen Fürstentümern, die es damals in Deutschland noch gab, anzuhalten und überall Staatsbesuche absolvieren zu müssen. Und so ist er relativ schnell nach Italien gekommen und hat sich sowohl um Rom als auch um Neapel verschiedene Parkanlagen angeschaut und inspirieren lassen. Er war in den Caracalla-Thermen. Dort hat er vermutlich auch den Typus Farnese gesehen, von dem er sich inspirieren ließ. Und so hat er eben viele Inspirationen tatsächlich auch nicht eins zu eins, teilweise eins zu eins, aber eben mit nach Kassel genommen, um eben hier diese Anlage zu bauen. Und er hat eben auch einen Wasserbaumeister kennengelernt, Giovanni Francesco Geniero, mit dessen Hilfe dann diese barocke Anlage realisiert wurde. Und am Lago Maggiore hat er den Carlo Borromeo besucht, eine Kupferhohlfigur, die zu dem Zeitpunkt ein Jahr zuvor fertiggestellt war und eben ja absolut innovativ war und eben auch nochmal eine Inspirationsgrundlage für den Herkules bei uns in Kassel.
Zwei Fragen dazu. Was ist eine Kupferhohlfigur und was unterscheidet die Herkulestypen voneinander?
Ja, es gibt verschiedene Herkulestypen. Der Herkules Farnese ist üblicherweise der Ruhende. Er hat seine 12 Aufgaben absolviert. Er stützt sich auf seine Keule und hält hinter dem Rücken die 3 Äpfel der Hesperiden. Und es gibt ganz verschiedene Arten, den Herkules darzustellen, aber eben immer zu erkennen an dem Löwenfell und der Keule. Und die zweite Frage habe ich vergessen.
Die Hohlkupfer.
Die Kupferhohlfigur war es. Genau. Ja, dieses Bauwerk, was wir hier in Kassel haben, ist bis heute sehr instabil und da braucht es natürlich eine eher leichte Figur. Und sowohl Carlo Borromeo als auch der Herkules sind aus Kupferblech hergestellt. Also es sind keine Bronzefiguren, sondern eben aus Kupferblechen, die miteinander verbunden sind und dann eben vor Ort zusammengebaut, um eben dann die Figur zu ergeben.
Ah, spannend. Wie kommt man an diese, vielleicht führt das jetzt ein bisschen zu weit, aber wie kommt man auf die Idee, diese Baumeister dann mitzunehmen? Ich meine, haben die sich verdingt damals quasi als Fremdunternehmer, als Lohnunternehmer? Lohnunternehmer waren sie nicht, aber als Architekten oder wie auch immer haben gesagt, naja gut, wenn du mich richtig bezahlst, komme ich mit und baue dir das?
Ich glaube, es war oft eher auf Empfehlung, also dass Fürsten die Baumeister anderen Fürsten empfohlen haben. Hier in Kassel heißt es gerne mal, dass Geniero in einer Nacht- und Nebelaktion Kassel verlassen hat, weil das Bauwerk zusammengestürzt ist. Aber wenn man in den Akten genauer schaut, dann sieht man, dass er hatte insgesamt 4 Verträge, die er erfüllt hatte und das für das instabile Material, den Tuffstein, konnte er mehr oder weniger viel, aber er hat eben nicht aus Angst, in Regress gezogen zu werden, die Stadt verlassen, sondern er ist eben zurückgegangen wieder nach Italien. Er hat seine Aufträge erfüllt und hat vermutlich dort einen lukrativeren Auftrag dann erhalten.
Und schon haben wir mal mit einer kleinen Anekdote aufgeräumt.
Genau.
Jetzt sind wir noch oben auf dem Bergpark am Herkules und wandern so langsam ins Tal. Was begegnen wir? Also ich habe vorhin noch mal beim Durchblättern gesehen, Wasserbilder, Wasserstuben, Wasserschieber. So, ganz viel Wasser.
Ganz viel Wasser, richtig. Genau. Also, was ganz wichtig natürlich vorab noch zu erwähnen ist, die Wasserkünste funktionieren immer noch wie vor über 300 Jahren. Also diese Wassertechnik ist noch genauso vorhanden. Klar, das eine oder andere Rohr oder der ein oder andere Schieber wurde natürlich erneuert, aber das Prinzip ist noch genau das gleiche, wie es eben Landgraf Karl hat anlegen lassen. Und für die barocken Wasserkünste braucht es insgesamt 3 Personen. Wir nennen sie liebevoll Wassermeister. Üblicherweise sind sie in der Parkpflege tätig, die eben diese Schieber öffnen und schließen, um das Wasser anzustauen oder eben wieder loszulassen, um die Inszenierung zeigen zu können. Und wir stehen jetzt vor dem Herkules mit das Oktogon im Rücken, mit Blick über die Stadt. Kassel liegt in einem Becken und man hat eine Wahnsinnsaussicht von dort oben über die Stadt und darüber hinaus bis hinein ins Frau-Holle-Land bis zum Meißner hinauf. Und zu uns zu Füßen liegt die Kaskadenanlage. Wir gehen jetzt die Treppen runter. Je nachdem, ob wir auf der rechten oder linken Seite runtergehen, also die Kaskadenanlage ist zu beiden Seiten begehbar, begleiten uns jetzt kleine Kaskaden auf der Seite, die das obere Wassertheater erreichen. Beim oberen Wassertheater haben wir im Hintergrund eine sogenannte Vixierwassergrotte mit barocken Wasserscherzen, die jederzeit während der Sommersaison laufen. Und in der Mitte dieses Plateaus ist ein Wasserbecken mit einer Steinformation in der Mitte, aus der eine kleine Fontäne aufsteigt und rundherum nochmal 8 kleine Wasserspeier zu sehen sind. Wir haben etwa 14:30 Uhr wird das Wasser aufgedreht und dann läuft die barocke Anlage etwa 20 Minuten.
Jeden Tag um 14.30 Uhr?
Nur mittwochs und sonntags und an Feiertagen um 14.30 Uhr.
Wenn man die Wasserkünste im Bergpark sehen möchte, das ein bisschen nach dem Wasserfluss oder dem Wasserstand zu planen, wenn ich das richtig verstehe.
Also jeden zwischen 1. Mai und 3. Oktober, das ist so etwa auch die Zeit, in der die Fürsten auf Schloss Wilhelmshöhe in ihrer Sommerresidenz gewohnt haben. Das ist so die Saison für die Wasserkünste. Und mittwochs, sonntags und an Feiertagen werden die Wasserkünste einmal inszeniert. Und für uns Besucher scheint es, als würden wir oben vom Oktogon mit dem Wasser über insgesamt 5 Stationen bis zum Schloss laufen zu können. Aber das Wasser macht natürlich noch andere Wege, weil es würde gar nicht funktionieren, dass das alles in einem Fluss geht.
Ich habe irgendwo gehört oder im Kopf, das sind um die 600 Kubikmeter, die da irgendwie losgelassen werden. Ist das richtig?
Genau, ja. Das 750 Kubik etwa sind es in 10 Minuten.
Wow, okay, und denen laufen wir jetzt hinterher.
Genau.
Bei meinem Besuch beim Bergpark habe ich festgestellt, dass zumindest als ich da war, es ist immer so ein bisschen Wasser geflossen. Also es war nie ganz leer, es war natürlich jetzt eher ein Rinnsal, aber ein bisschen Wasser floss schon. Ist das normal oder war das durch Zufall so?
Das ist bei den romantischen Wasserkünsten ist das normal. Da fließt auch im Winter immer ein bisschen Wasser. Das sieht auch ganz wunderschön aus, wenn dann die Eiszapfen unter der Teufelsbrücke in dem Wasserfall zu sehen sind. Bei der barocken Anlage tröpfelt es mal, aber das ist dann eher eben Regenwasser, wenn es etwas zu viel geregnet hat. Aber die barocke Anlage wird üblicherweise im Spätherbst dann abgelassen und gereinigt und nicht mit Wasser bespielt.
Also auch da eine gute Planung wichtig. Und die kann man sicherlich mit Ihnen zusammen festlegen, die Planung, wenn man sowas möchte.
Sehr gerne.
So, wir gehen weiter.
Genau, wir gehen weiter. Also wir haben jetzt die Vixierwasser hinter uns gelassen und das Artischockenbecken, das also mit dieser Steinformation und der Fontäne. Vielleicht ist uns auch der Wassermeister aufgefallen, der auf dem Plateau das wieder einen Schieber öffnet, um das Wasser, was nun angekommen ist, auf den sogenannten Wassertisch zu leiten. Das ist so eine halbkreisförmige Kaskade, die das Wasser auf einen Wasserfall leitet. Und wenn man auf der vom Herkules aus gesehen linken Seite die Treppen runtergeht, dann kommt man am Hahnenkämmerchen vorbei. Das ist eine kleine Luke, wo auch wieder ein Wassermeister die Schieber öffnet, um noch zusätzliches Wasser auf den Wasserfall zu bekommen, um die krummen Kaskaden rechts und links vom unteren Wassertheater mit Wasser zu versorgen und die Fontäne vor dem Wasserfall. Also bedeutet auch, dass eben von dem Reservoir hinter dem Herkules es mehrere Wege Richtung Herkules gibt.
Sollte ich diese Wege konsequent einhalten, wenn ich dem Wasser folgen möchte? Also das klang am Anfang so ein bisschen, die 750 Kubikmeter werden losgelassen und dann fließen sie, sie schießen ja wahrscheinlich ins Tal, machen den ein oder anderen Umweg durch ein Wasserbild oder durch eine Wasserkunst, aber irgendwie wollen die ja runter.
Genau, das Wasser, was erstmal hinter dem Herkules gesammelt wird, das macht eben verschiedene Wege, die man aber nicht sichtbar verfolgen kann. Es gibt allerdings auch Führungen, die eben die Wassertechnik nochmal genauer erklären, was eben sich auch anbietet, außerhalb der Wasserkünste zu machen, weil man einfach dann mehr Zeit hat. Insbesondere bei der barocken Anlage braucht man einfach diese Zeit, um das genauer zu oder besser auch zu verstehen, wie jetzt eben die Leitungen angelegt sind und wo was hinführt. Der Weg runter ins Tal ist eigentlich erstmal entlang der barocken Anlage sehr eindeutig immer die Treppen hinunter. Und das sind insgesamt 540 Stufen, die man da erstmal zu überwinden hat.
Genau.
Da haben wir was zu tun. Da sind wir noch ein bisschen unterwegs. Was macht denn die barocke Anlage aus?
Die barocke Anlage ist eben ja typisch barock in Symmetrie aufgeteilt. Also genau, sowohl das obere als auch das untere Wassertheater sind symmetrisch aufgeteilt. Jeweils immer eine halbrunde oder krumme Kaskade, die eben diese Wassertheater umrahmt. Und das Wasser wird eben ja teilweise angestaut, etwas höher, um eben durch den natürlichen Druck es wieder in die Höhe schießen zu können, also in Form von Fontänen oder eben einfach sanft laufen zu lassen über die Kaskaden.
Sie haben gerade das Artischockenbecken genannt oder kurz erwähnt. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, das ist
Pflanze.
Das ist das beschriebene Becken auf dem oberen Wassertheater mit der Steinformation in der Mitte einer Fontäne und diesen 8 kleinen Wasserstrahlen, die eben in das Becken laufen.
Okay, und die haben dann die Form einer
Artischocke. Genau, diese Steinformation soll an eine Artischocke erinnern.
Welche Gesteine sind dort verwendet worden? Wir müssen ja schon ein paar hundert Jahre jetzt halten.
Richtig, hauptsächlich Tuffstein, der im Habichtswald auch abgebaut wurde und jetzt auch einer der Steinbrüche ist für die aktuellen Sanierungen wieder reaktiviert worden. Und dieser Basalttuff ist ein sehr instabiles Material, als hochbös und eigentlich überhaupt nicht als Baumaterial geeignet. Was eben ja dazu führt, dass dieses gesamte Bauwerk eine nicht nur 300-jährige Kulturgeschichte hat, sondern auch eine 300-jährige Sanierungsgeschichte. Jeder Fürst hat dort Geld hineingesteckt und auch immer noch das Land Hessen muss dort Geld hineinstecken, um es instand zu halten.
Es scheint ja eine sehr hohe Identifikation damit zu geben, wenn das über die Jahrhunderte passiert ist.
Ja, das ist auch eben das Erstaunliche, finde ich tatsächlich daran, dass alle Fürsten immer wieder eben Geld in die Hand genommen haben, um es komplett, oder nicht komplett, aber zumindest zu sanieren und instand zu halten. Und das im Jahr zweite Hälfte 18. Jahrhundert etwa war wieder mal ein Teil des Oktogons eingestürzt. Also wenn man so will, ist das Bauwerk eine Ruine geworden. Und ja, in dieser Zeit bewegen wir uns ja auch gerne in Ruinen. Die Romantik hat im englischen Landschaftsgarten gerne Ruinen hinterlassen, wie ja auch die Löwenburg beispielsweise im Bergpark Wilhelmshöhe. Aber Wilhelm hat eben auch wieder, er hat seine Löwenburg gebaut als Ruine, aber beim Herkules trotzdem wieder Geld in die Hand genommen, um das Ganze wieder vollends aufzubauen.
Ich habe das Gefühl, wir gehen jetzt gerade vom Herkules nicht nur bergab und folgen dem Wasser, sondern wir stromern auch so ein bisschen durch verschiedene Epochen, dass sie das auch fasziniert.
Richtig, ja, genau. Also man kann tatsächlich auch die Spuren verschiedener Zeiten dort noch erkennen und umso genauer man schaut, umso mehr entdeckt man also auch teilweise verlorene Bauten, die es gar nicht mehr gibt, aber man kann eben in der Struktur der Topografie noch erkennen, wo sie gestanden haben. Und das interessiert oder fasziniert mich eben ganz besonders, die Zeit unter Friedrich II., unter dem eben begonnen wurde, der englische Landschaftsgarten zu bauen. Er hat ganz viele kleine Bauwerke errichten lassen, sogenannte Parkstaffagen, die oftmals Philosophen, Gelehrten, aber auch griechischen Gottheiten gewidmet wurden. Und ja, in dieser Zeit, eben die Zeit der Aufklärung, ist der Park zu einer Art Lernort geworden.
Ja, Lernort für wen?
Für eher das gehobene Bürgertum.
Wenn wir jetzt weitergehen, wir folgen jetzt der Epoche, wir haben das Barock verlassen und steigen die Stufen hinab, wobei wir das, glaube ich, nur bildlich sehen sollten, weil das Barock ist zwar, ich finde persönlich das Barock eine wunderschöne Zeit, also zumindest kunsthistorisch gesehen macht es ist so, ja, es ist fröhlich irgendwie, zumindest auf den ersten Blick. Wir folgen ihm, wohin führen sie uns?
Genau, wir sind entlang der Kaskaden, also wir haben das obere und untere Wassertheater verlassen. Wir sind entlang der Kaskaden bis zum Neptunbecken hinuntergelaufen und wenden uns dann nach rechts bzw. links, weil wir haben jetzt ja noch einmal den Herkules und die Kaskaden im Blick und gehen an der Kaskadenwirtschaft vorbei. Das ist ein altes Aufseherhaus, was mittlerweile Gastronomie ist. Und wenn wir dem Weg dann folgen und weiter bergab gehen, nicht in der Straße in der Kurve folgen, sondern in der Kurve geradeaus gehen, dann kommen wir zur ersten romantischen Station. Also es wird eben auch unterschieden zwischen der barocken Wasserkunst, die eben oben am Berg unter Landgraf Karl errichtet wurde, und den romantischen Wasserkünsten, das sind vier weitere Stationen, die dann unter Landgraf Wilhelm IX. Gebaut wurden. Und auch er hat wie sein Vater das vorhandene Gefälle und das vorhandene Wasser genutzt, um es zu inszenieren. Und die erste Station ist der Steinhöfer Wasserfall.
Was macht diesen Wasserfall aus?
Wir sehen einen verlassenen Steinbruch, der von der Natur zurückerobert wird. Es wachsen viele Farne auf diesen Basaltstelen. Die Basaltstelen sind aber eigens dafür hergefahren worden und aufgetürmt worden, um eben diesen Eindruck dieses verlassenen Steinbruchs zu erwecken. Und dieser Steinbruch, die Geschichte geht eben noch weiter oder dieses Wasserbild geht noch weiter, dass es eben verlassen wurde, weil es einen Wassereinbruch gegeben hat. Und dieser Wassereinbruch wird zweimal wöchentlich eben durch Öffnen der Schieber inszeniert.
Okay, das heißt, in der Romantik gebauter Lost Place.
Wenn man so will, ja. Genau. Ja, könnte man so sagen. Ja.
Es ist, die haben sich tatsächlich was einfallen lassen. Gut, man wollte ja Eindruck machen. Okay, das ist tatsächlich etwas, was mir sehr im Kopf geblieben ist beim Fotografieren. Dieser Wasserfall, das ist wirklich imposant, wenn man den sieht. Und im ersten Moment kommst du nicht wirklich drauf, dass das Ding künstlich erschaffen wurde. Gut, nur sind ein paar hundert Jahre ins Land gegangen. Es ist natürlich eingewachsener, es hat Patina. Nichtsdestotrotz, Sie haben ja gerade gesagt, das muss immer wieder gearbeitet werden, weil Basalttuff eben doch vergänglicher ist als andere Gesteinsarten. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend, genau. Muss ich wirklich sagen. Vor allem, als ich da war bei den beleuchteten Wasserspielen, das ist schon sehenswert. Leute, fahrt dahin. Also das müsst ihr euch angucken. Das ist wirklich cool. So, wir haben ihn abgehandelt, den Steinbruch, und verlassen ihn. Wo gehen wir hin?
Genau, wir folgen den Massen. Das ist immer das Einfachste bei den Wasserkünsten. Ansonsten gehen wir ja auch eher bergab. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man geradezu am Wasserfall vorbeiläuft, dann kommt man auf die Löwenburg zu, die Burgruine oder die gebaute Ruine quasi, die unter Landgraf Wilhelm errichtet wurde. Oder wenn man verbeinahe im rechten Winkel einen Weg runtergeht, dann kommt man nach 5 Minuten vielleicht zu der nächsten Station, nämlich zur Teufelsbrücke. Unter der Teufelsbrücke ist ein großer Wasserfall und wir tauchen jetzt ab ins Gebirge. Die Teufelsbrücke, der Name kommt eben auch aus dem Gebirge, aus dem Gotthardmassiv. Dort überspannt eine Teufelsbrücke die Reuss. Und durch das Reusstal sind die Fürsten früherer Zeiten nach Italien gereist, zumindest in den Sommermonaten. Und Landgraf Wilhelm IX. Hat zwar das Reusstal nicht besucht, aber dieser Name der Teufelsbrücke, der taucht in einigen Landschaftsgärten auf, die Wilhelm durchaus besucht hat oder seine Gärten auch besucht haben und daher eben auch die Inspiration. Sehr passend, denn an etwa gleicher Stelle befindet sich auch die Pluto-Grotte und die Unterwelt mit der Teufelsbrücke und dem Höllenteich, auch gerne einfach kurz als die Hölle genannt, dieser ganze Bereich. Genau, das ist eine Komposition aus mehreren Zeitgeschichten der Landschaftsarchitektur.
Das heißt, die Landgrafen haben sich ein Stück ihrer Reise mit nach Hause gebracht. Also zumindest gedanklich. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über Bilder im Kopf gesprochen. Die erzeugen sie gerade ganz formidabel bei mir, muss ich sagen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die sind also durch das Tal der Reuss, über die Teufelsbrücke oder drunter durchgegangen und haben dann gesagt, das ist so imposant, das möchte ich gerne mit nach Hause nehmen, um mich immer daran zu erinnern, dass ich auf Grand Tour war.
Ja, so könnte man das, glaube ich, sehr gut zusammenfassen, ja.
Wir haben es heute mit der Digitalfotografie deutlich einfacher, stelle ich gerade fest.
Das stimmt. Man braucht nicht so große Parkanlagen.
Ja, und jemand, der sie pflegt.
Genau.
So, jetzt sind wir den Wassermeistern, wir sind schon zwei Wassermeistern begegnet, auf unserem Weg ins Tal zum Schloss. Wo führen sie uns weiterhin? Aus der Hölle kommen wir jetzt hoffentlich raus.
Aus der Hölle kommen wir raus. Das Wasser fließt nun weiter Richtung Aquädukt. Aber genau, wir klären vorher nochmal, wo es herkommt. Etwas oberhalb von der Pluto-Grotte befindet sich wieder ein Reservoir, ein offener Teich. Und in dieses Reservoir kommt das Wasser von der barocken Anlage zusammen mit dem Wasser vom Steinhöfer Wasserfall. Denn das Wasser vom Stein für den Steinhöfer Wasserfall ist ein gesonderter Zulauf. Der kommt aus dem Druseltal. Da wird Wasser von der Drusel, das ist ein kleiner Bachlauf, der aus dem Habichtswald kommt, wird abgeleitet. Und was eben seit den 1960er Jahren etwa der Fall ist, maßgeblich Grubenwasser. Und dieses Wasser wird noch einmal zwischengespeichert im Aschsee. Und dieser Aschsee ist ein ja kleiner Waldsee, so scheint er zumindest, ist aber künstlich angelegt, um Wasser zu sammeln und zu speichern, um es dann über den Steinhöfer Wasserfall inszenieren zu können. Und im weiteren Verlauf kommt es dann in das sogenannte Fontänenreservoir, und welches sich eben oberhalb von der Plutogrotte befindet. Und dort gibt es zwei Schieber, eben der eine für die Teufelsbrücke und im weiteren Verlauf für das Aquädukt. Also diese beiden Stationen funktionieren immer zusammen. Und der zweite Schieber am Fontänenreservoir ist, wie der Name schon sagt, für die große Fontäne auf Schlossniveau.
Nur für mich nochmal zur Einordnung, damit ich das verstehe, müssen der Wassermeister, wenn die Wasserspiele, die Wasserkünste inszeniert werden, also sprich, wenn sie fließen, immer mitlaufen und dann die entsprechenden Schieber auf und zu machen?
Sie laufen nicht mit, aber ja, sie begleiten auch das Wasser. Es sind insgesamt drei bei der barocken Anlage, die nötig sind, um die Schieber zu öffnen, also aus zeitlichen Gründen eben auch nötig sind. Und drei bei den romantischen Wasserwegen. Und die wechseln dann aber auch den Standort und man sieht sie dann eben zum Beispiel mit dem Auto durch die Gegend fahren.
Die haben ja ordentlich was zu tun.
Ja.
Gut, wir wandern weiter.
Genau, wir gehen weiter, folgen dem Wasser bis zum Aquädukt. Das Aquädukt ist eines der größten Bauwerke im Bergpark Wilhelmshöhe, auch wenn es erstmal gar nicht so scheint. Aber es hat ein ähnliches Ausmaß wie das Oktogon, also in der Länge und eben auch eine gewaltige Höhe. Das Aquädukt ist eine gebaute Ruine einer römischen Wasserleitung nachempfunden, die scheinbar durch ein Erdbeben zerstört wurde. Und deshalb gibt es eben eine Abbruchkante, an der das Wasser etwa 30 Meter in die Tiefe stürzt. Und dieses Bauwerk hat eben auch bewusst Risse, die allerdings leider in späterer Zeit verfugt wurden, sodass eben diese Risse heutzutage nur noch sichtbar sind, wenn man wirklich darauf hingewiesen wird.
Wer kommt auf solche Ideen? Also erstmal, wer kommt auf die Idee zu sagen, ich baue hier ein Aquädukt, gut, kann ich nachvollziehen. Ich baue hier einen Wasserfall, kann ich nachvollziehen. Ich baue ein Aquädukt, das aussieht, als ob es durch ein Erdbeben zerstört wurde. Also auch die Teufelsbrücke konnte ich gerade noch nachvollziehen. Aber wieso baue ich einen verlassenen Steinbruch und ein halb zerstörtes Aquädukt? Da muss ja jemand eine Idee gehabt haben, ein Vorbild, ein...
Ja, das ist der Zeitgeist gewesen tatsächlich, dass man eben Ruinen baut oder eben Objekte der Natur nachempfindet. Und Christian Kai-Laurenz Hirschfeld ist ein Gartentheoretiker aus dem 18. Jahrhundert und er hat ein ganz tolles Zitat hinterlassen: Alles erscheint Natur, so glücklich ist die Kunst versteckt. Und dieses Zitat fällt Möhmer eigentlich beim Steinhöfer Wasserfall ein, weil eben dort es perfekt nachempfunden ist. Man sieht nicht, dass diese Basaltstelen woanders hergeholt wurden, um sie dort eben wieder aufzutürmen. Bei der Teufelsbrücke, wo das Wasser in die Tiefe stürzt, da ist schon mehr Bauwerk dran, auch Mauerwerk, da kann man dann... Aber wird auch die Natur nachempfunden, eben durch diesen Zufluss, dieser reißende Gebirgsbach, der eben dann unter der Teufelsbrücke in die Tiefe stürzt. Und beim Aquädukt ist es eben nicht das Bauwerk selbst, was von der Natur geschaffen scheint, sondern eben die Zerstörung durch die Natur, eben um noch einmal die Naturgewalt auch darzustellen.
Das ist jetzt so ein bisschen anders als das, was ich bisher von den Wasserkünsten kenne, die ja, und von den Wasserspielen, ob das jetzt bei Deste war oder in Herrenhäusergärten, die ja eher vor dem Hintergrund entstanden, zu sagen, wir haben die Natur gezähmt. Wir zwingen sie, das zu tun, was wir wollen. Und jetzt gerade, zumindest habe ich sie so verstanden, ist es ja eigentlich umgekehrt. Wir zeigen, wie mächtig die Natur ist, dass sie sich auch unsere Bauwerke zurückholen kann.
Richtig, das ist das totale Kontrastprogramm, wenn man so will, die Zeit des Barock oder auch der Renaissance, wo man sich die Natur tendenziell eher untertan gemacht hat. Und im englischen Landschaftsgarten, in der Zeit der Aufklärung, der Romantik, dann eben die Natur so perfekt wie möglich nachimpft. Aber alles gleichermaßen absolutistisch. Also letztendlich haben sich ja auch die Fürsten der Romantik, beziehungsweise haben sich ja auch die Natur untertan gemacht, indem sie sie nachempfinden.
Mhm. Also am Ende war es dann doch wieder so, wir wollen euch zeigen, wo es lang geht. Das ist eine schöne Überleitung. Wo geht's lang?
Ja, wir haben jetzt das Aquädukt im Rücken. Das Wasser stürzt dort in die Tiefe und fließt jetzt über mehrere Kaskaden hinab durch das sogenannte Peneus-Tal. Diese Kaskaden sind aber eben nicht so streng geometrisch und barock angelegt wie eben unterhalb des Herkules, sondern auch da wieder der Natur nachempfunden. Es gibt zwei kleine Brücken, die diesen Wasserweg auch überspannen. Auf der mittleren Brücke hat man auch nochmal eine wunderbare Sicht auf das Aquädukt und den Wassergarten, wie das Wasser eben dort in die Tiefe stürzt. Und schließlich kommen wir zum Fontänenteich. Der Fontänenteich ist ursprünglich ein gefasstes Wasserbecken gewesen, ein Bassin auf Schlossniveau, nur getrennt durch das Bowling Green, also eine große grüne Wiese oder eine große Rasenfläche, muss man eher sagen, dadurch eben vom Schloss getrennt. Und in diesem Bassin befand sich eine Steinformation und unter Friedrich II. Die erste Fontäne, damals etwa 30 Meter hoch, auch durch das natürliche Gefälle vom Fontänenreservoir, beziehungsweise damals vom Höllenteich etwa oder von der Pluto-Grotte aus. Dort war das Reservoir, dort wurde ein Schieber geöffnet und durch diesen natürlichen Druck schoss dann das Wasser dort etwa 30 Meter in die Höhe. Und Wilhelm war das nicht genug. Er hat das Reservoir oberhalb der Pluto-Grotte anlegen lassen, um die Fontäne erhöhen zu können. Und das Besondere an der Fontäne, also auch schon an der Vorgängerfontäne, ist, dass es scheint, als wäre es ein Geysir. Und dazu wird vor den Wasserkünsten der Fontänenkopf verschlossen. Die Rohrleitung wird dann mit Wasser gefüllt, ganz langsam, damit keine Lufteinschlüsse entstehen. Und der letzte Wassermeister zieht dann an einer Kette den Fontänenkopf auf und dann schießt die Fontäne empor. Und dieses gewaltige Volumen, was eben mit einem Geysir auch zu vergleichen ist, das entsteht dadurch, dass der Fontänenkopf nicht nur ein Loch hat, sondern in eine Platte, in der ein etwas größeres Loch in der Mitte ist und 12 kleinere im Kreis drumherum angeordnet. Und da wird eben, man kann es sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein umgekehrter Duschkopf. Da wird eben dann durch diese Löcher das Wasser durchgepresst und damit entsteht eben das Volumen. Und den historischen Kopf oder den Vorgänger Fontänenkopf, den kann man sich auch original noch im Besucherzentrum unterhalb vom Bergpark an der Endhaltestelle der Linie 1 Park Wilhelmshöhe anschauen.
Es ist das gleichermaßen faszinierende wie geräuschvolle Ende unseres Rundgangs.
Viele empfinden es als Ende dort. Die meisten Besucher verlassen an der Stelle dann den Park und fahren wieder nach Hause. Das Wasser nimmt aber seinen weiteren Lauf. Und zwar wird es nicht wieder raufgepumpt zum Herkules, sondern es wird weiter durch den Park geleitet über Wasserbecken, über Kaskaden, Wasserfälle, bis es unterhalb vom Schloss in den Lack mündet. Also der Lack ist ein großer See. Und jenseits dessen wird das Wasser dann weiter über eine Kaskade oder über einen Wasserfall geleitet, schließlich der Drusel wieder zugeführt, also dem Bachlauf, der uns zumindest als Hintergrundwissen beim Steinhöfer Wasserfall schon begegnet ist. Dieser Bachlauf führt dann eben durch die Stadt und mündet in der Stadt in die Fulda. Die Fulda verbindet sich in Hanmünden mit der Werra zur Weser und fließt dann in die Nordsee. Und damit ist das Wasser eben auch weg. Und wir hoffen, dass es dann über Regen und Schnee wieder im Habichtswald ankommt und uns die Reservoire wieder auffüllt.
Das hoffe ich auch. Die Frage, die sich dann aufdrängt, zumindest jetzt bei mir gerade, ist, merken Sie bei Ihren Führungen die Veränderung des Klimas? Also hat das auch Einflüsse auf den Bergpark? Sie sind ja auf Wasser angewiesen, das gesammelt wird und dann irgendwann losgelassen, entfesselt wird.
Ja, tatsächlich merkt man es langsam. Also noch ist alles ausreichend vorhanden, aber kleinere Quellen, die ursprünglich im Habichtswald waren, sind eben auch schon versiegt und somit wird längerfristig sicher auch das ein Problem für die Wasserkünste werden. Es hat tatsächlich in den heißen Sommern auch Mangel geherrscht, sodass man dann in den letzten Monaten von jeder Station, von jeder Inszenierung 5 Minuten eingekürzt hat. Weil, das hatte ich bisher vergessen zu erwähnen, wir hatten einmal die Uhrzeit 14.30 Uhr, wie das Wasser eben startet. Jede Station hat eine bestimmte Uhrzeit. Also das Wasser wird um 15.05 Uhr am Steinhöfer Wasserfall losgelassen, um 15.20 Uhr von Tänen Reservoir für die Teufelsbrücke und um 15.45 Uhr wird dann die große Fontäne gezogen. Und diese Zeiten sind so angelegt, dass es eben für den Besucher scheint, als würde er mit dem Wasser mitlaufen, hat aber den Vorteil, dass eben jede Station nur eine gewisse Zeit laufen muss, nämlich die barocke Anlage etwa 20 Minuten und die romantischen Wasserkünste nur jeweils 15 Minuten, um eben auch da Wasser zu sparen. Und von diesen 20 beziehungsweise 15 Minuten wurden dann nochmal 5 Minuten hinten abgezogen, dass es für den Besucher nur einen kleinen Einfluss hat. Also er hat trotzdem alle Stationen sehen können, aber eben nicht in der vollen Länge.
Ich denke, wer zum ersten Mal da ist und keinen Vergleich hat, wird gleichermaßen überrascht und fasziniert sein und diese 5 Minuten wahrscheinlich gar nicht merken. Ich kann mir eher vorstellen, dass es dieses kontinuierliche Laufen und dann das zu verarbeiten, zumindest ging es mir so, also das, was ich sehe, dann wirklich auch verarbeiten zu können auf dem Weg nach unten, das hat bei mir zumindest erst später stattgefunden. Jetzt findet es nochmal statt, das finde ich so faszinierend. Und ich finde es im Nachhinein sehr schade, dass wir uns jetzt kennengelernt haben und nicht, als ich das letzte Mal da war. Aber das ist ein Grund, nochmal zu kommen. Wenn wir, und tatsächlich stelle ich auch gerade fest, ich habe dann auf diesem, wie nannten Sie es, Bowling Green, auf dieser großen Fläche gesessen und hatte mir ein bisschen was zum Essen mitgenommen, saß da ganz entspannt und habe der Fontäne zugeschaut, wie sie immer kleiner geworden ist, also dem Geysir. Und erst später festgestellt, das Ende ist noch nicht das Ende, sondern das geht noch weiter. Spannender Tipp und sehr wichtig für alle, die uns jetzt zuhören. Wann auch immer, auch 2028, wenn ihr uns zuhört, geht noch ein Stück weiter. Es lohnt sich. Da ist noch eine Menge zu sehen. Wenn Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind ja Landschaftsarchitektin. Also so irgendwo steckt ja das Grüne tief in Ihnen drin. Jetzt haben Sie das Blaue, für die Geschichte fällt mir gerade keine Farbe ein, aber Sie haben das Blaue, das Wasser noch mit damit verbunden. Was ist für Sie spannender? Die Botanik oder die Wasserkunst? Denn der Landschaftsgarten, sprich der englische Garten, den wir dort in Wilhelmshöhe haben, ist ja durchaus auch sehr faszinierend.
Auf jeden Fall. Tatsächlich ist auch gerade durch meine Tätigkeit als Landschaftsarchitektin und den Instandsetzungen an den romantischen Wasserwegen mir das Wasser und die Bautechnik näher als die Pflanzen. Also ich kann auch den ein oder anderen Baum erwähnen. Also es ist ja auch durchaus sehr spannend, da gerade in Wilhelmshöhe mit der Pflanzensammlung maßgeblich aus Nordamerika, die Fürsten dort angelegt haben. Aber Bäume haben weniger Raum, sag ich mal, bei meinen Führungen, weil ich einfach den Rest so faszinierend finde und der schon locker 2 Stunden füllen kann.
Also die Wasserkunst und die Kultur und in dem Fall dann auch die Geschichte ist das, was Sie noch mehr fasziniert am Bergpark.
Ja, ja.
Genau. Okay. Gibt es einen Geheimtipp? Also der ist nachher natürlich kein Geheimtipp mehr, das müssen Sie sich jetzt klar machen, wenn wir darüber reden, aber...
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Es kommt tatsächlich ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, oder ob ich den Park schon kenne oder nicht. Also was zu jeder Jahreszeit faszinierend ist und wo man, wenn es nicht ganz trocken ist, auch immer ein bisschen Wasser fließen sieht, das ist die Teufelsbrücke. Mit Inszenierung wahnsinnig faszinierend, aber eben auch ohne. Und man hat auch noch die Möglichkeit, auf der Pluto-Grotte auf dem Plateau zu stehen und auch nochmal den Blick über die Stadt zu genießen mit dem Panorama des Schlosses noch im Vordergrund. Also das ist schon ein wunderschöner Ort im Bergpark.
Nun hat der Bergpark ja noch eine faszinierende dunkle Seite, die dann sehr erhellend wirkt, nämlich den beleuchteten Bergpark. Verraten Sie uns dazu noch 2, 3 Sätze?
Sehr gerne. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass es jeden ersten Samstag im Monat beleuchtet wird, sondern es gibt 2 Großveranstaltungen im Jahr. Einmal Anfang Juni zum Welterbetag und einmal im Herbst, Ende September. Und im September gibt es dann auch das Bergparkleuchten. Ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Das war in den letzten beiden Jahren eine Lichtkunstausstellung im Park, also wo mehrere Lichtkünstler über den Park verteilt ihre Kunstwerke präsentiert haben. Und parallel dazu gab es dann eben auch die beleuchteten Wasserspiele. Und die Idee der beleuchteten Wasserspiele ist tatsächlich auch recht alt. Auch im 18. Jahrhundert war es, meine ich, da gibt es eine Skizze von Heinrich Christoph Jusso, einem Hofbaudirektor, der mit Pecheimern und Fackeln die barocke Anlage beleuchtet hat. Das funktioniert heute nicht mehr so. Die barocke Anlage in den 60er fest installierte Scheinwerfer bekommen und an allen Stationen, ausgenommen der Steinhöfer Wasserfall, wird nicht beleuchtet, wird mit farbigem Licht dann der Wasserfall oder das Wasser in Szene gesetzt. Und auch da kann man eben dann das Wasser wieder begleiten vom Herkules über die Teufelsbrücke, am Aquädukt vorbei bis zur großen Fontäne.
Jetzt haben Sie uns so Lust gemacht auf den Bergpark und wir haben gemeinsam eine kleine Führung durch den Bergpark gemacht und Sie haben meine Lust und meine Begeisterung für Wasserkunst geweckt. Wo schicken Sie mich als nächstes hin?
Das ist eine gute Frage, aber was mich sehr fasziniert hat, also ich habe mittlerweile auch insbesondere an der Wassertechnik Blut geleckt oder Wasser geleckt vielleicht auch eher und befasse mich gerne mit anderen Wassertechniken. Und in Spangenberg gibt es einen historischen Quellpfad. Spangenberg hat bis in die 1970er Jahre eine ganz schlechte Wasserversorgung, nur über Quellen rund um den Ort. Und dieser historische Quellpfad ist ein Wanderweg entlang der Gräben, die das Wasser von den Quellen und Brunnen Richtung Stadt leitet und wo die früheren Wassermeister diese Zuwegung des Wassers freigehalten haben und dadurch eben dieser Wanderweg entstanden ist. Und der ist mittlerweile wieder freigelegt worden, sodass man wieder dem Wasser folgen kann und auch einige Infotafeln am Wegesrand stehen, die eben erklären, wie Wasser gesammelt wurde, beziehungsweise dann eben nach Spangenberg geleitet wurde.
Wir kommen so langsam zum Ende. Ich merke, wir könnten noch ewig weiterreden, weil ich gerade merke, wir haben tatsächlich noch eine ganze Menge Dinge, die Sie erzählen könnten und die für mich auch unglaublich interessant wären. Nichtsdestotrotz will ich es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir machen lieber nochmal einen neuen Termin. Allerdings habe ich immer am Ende nochmal die Frage an meine Gäste und Gästin. 3 Tipps für den Besuch des Bergparks Wilhelmshöhe. Was haben Sie im Gepäck für uns im Rucksack?
Ich würde empfehlen, sofern es möglich ist, außerhalb der Wasserkünste eine Führung zu machen, um den Weg A zu kennen, den die Gäste gehen müssen, sollen, dürfen, entlang des Wassers und einfach auch mit ganz viel Wissen im Gepäck dann zu den Wasserkünsten selber, zu den Inszenierungen ganz entspannt das Wasser begleiten können. Der zweite Tipp ist, unten parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln rauffahren, dann hat man am Ende das Auto und kann bequem wieder nach Hause fahren und hat nicht noch den Stress, wieder rauf zum Herkules zu kommen. Und der dritte Tipp, ich würde auf jeden Fall ein Ticket mir holen und auf die Herkules-Plattform, auf das Monument aufsteigen, um von dort aus noch einmal die Aussicht über Kassel zu genießen. Man kommt dann in der Pyramide bis kurz unter die Herkules-Figur. Man kann leider nicht mehr reinschauen, aber genau, also von da oben hat man einfach eine Wahnsinnsaussicht über das Kasseler Becken.
Das macht unglaublich viel Lust, das jetzt gleich umzusetzen und dorthin zu gehen.
Geht erst ab 1. Mai.
Ah, nun gut, dann üben wir uns jetzt noch ein bisschen in Geduld. Das kriegen wir noch hin. Sie bieten diese Führung ja an, oder Sie bieten Führungen an, wahrscheinlich auch zu unterschiedlichen Themen.
Richtig, genau. Mhm. Also ich habe Führungen hauptsächlich für Gruppen im Programm, also für in sich geschlossene Gruppen. Es gibt aber auch die Möglichkeit über Hessen Kassel Heritage oder Kassel Marketing. Also Hessen Kassel Heritage ist die Verwaltung der staatlichen Schlösser oder ehemals staatlichen Schlösser und Gärten, also des Bergpark Wilhelmshöhe. Und die bieten Führungen an, sowohl als auch eben Kassel Marketing, der örtliche Tourismusbereich. Und da gibt es öffentliche Führungen, die eben ja verteilt werden unter den Gästeführern. Und da findet man mich auch im Programm. Nicht regelmäßig, aber hin und wieder biete ich da auch Touren an.
Dann werde ich das auf jeden Fall mit verlinken, also sowohl auf Ihrer Webseite natürlich und dann auch nochmal zum Heritage. Das macht so viel Spaß und ich merke gerade, ich war 2 Tage im Bergpark und habe viel gesehen und doch nicht genug gesehen, ich gerade feststelle. Also einfach die Dinge, die auf einen wirken oder das, was Sie so vorhin im Vorbeigehen erwähnt haben, wo noch ein Monument oder ein Gebäude oder eine Erhebung oder ähnliches war, was sich dahinter verbirgt, was sich dahinter versteckt und dass dort früher eben ein Gebäude war zum Beispiel oder eine Wasserkunst und die heute nicht mehr da ist. Das sieht nur jemand, der das kennt und der uns darauf hinweisen kann. Und deshalb finde ich es toll, dass Sie uns auf diesen Weg mitgenommen haben und zumindest ein wenig den Bergpark auf die Ohren und uns mit in einer virtuellen, in einer gedanklichen, einer Audioreise genommen haben. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das hat mich auf jeden Fall dazu motiviert. Und für mich steht das ganz fest, ich werde den Bergpark nochmal besuchen und dann werden wir beide uns sehen. Davon gehe ich ganz fest aus.
Sehr, sehr gerne. Es war mir ein großes Vergnügen, diese Reise mitmachen zu dürfen, auch wenn wir nur einen Bruchteil der Gartenkunst mitgenommen haben. Aber ja, die Wasserkünste sind eben ein ganz wesentlicher und absolut faszinierender und besonderer Bestandteil des Bergpark Wilhelmshöhe.
Deshalb heißt der Podcast auch Wasserkünste, der Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Genau, ja. Das habe ich ihn so genannt, weil das so unglaublich vielseitig ist und wirklich so spannend und ich immer wieder so interessante Menschen kennenlerne. Frau Friedrich, herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren heute, dass Sie uns mit uns durch den Bergpark gewandert sind und ich freue mich, wenn wir Menschen dazu anregen konnten oder können, einfach mal den Bergpark zu besuchen und vielleicht mit Ihnen zusammen den Bergpark zu erkunden. Ich freue mich, dass Sie meine Gästin waren. Herzlichen Dank und vielleicht treffen wir uns mal wieder in meinem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen auch. Es war ein wunderschönes Gespräch und eine wunderschöne gedankliche Reise durch den Park.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen, außer meinen Zuhörern da draußen oder in diesem Fall unseren Zuhörern da draußen zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Episode von Wasserkünste, dem Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Und wie es immer so schön heißt bei mir, bleibt im Strom.